Welcome to this podcast.
Water Polo Expert Talk. Get the insights. Frank, herzlich willkommen, der Wiederholungstäter sozusagen, wieder einmal im Podcast. Freue mich, dass du dir die Zeit nimmst. Ich habe extra jetzt nochmal nachgeschaut, also am 5. August 2020 haben wir unsere erste Episode hier aufgenommen. Ich glaube, es war Nummer 9. Seitdem hat sich einiges getan, von daher die Grundidee einfach nochmal so ein bisschen zu beleuchten, was sich die letzten Monate, jetzt mittlerweile ja schon Jahre, getan hat. Also welcome back.
Ja, vielen lieben Dank, Andreas. Tatsächlich hat sich ganz viel getan. Also ich habe auch so nachgedacht, was dann so, das war eine ganz
andere Zeit. Was hat sich eigentlich getan, ne? Ja, in der Tat.
Es war eine ganz andere Zeit damals, natürlich Corona und so weiter. Der Podcast war ganz frisch. Jetzt haben wir Corona mehr oder weniger hinter uns gelassen. Der Podcast ist etabliert. Aber auch für mich persönlich ist das wie zwei unterschiedliche Welten fast.
Ja,
also das, was in den letzten Jahren da passiert ist, für mich ist schon beeindruckend.
Ja, das kann ich von außen stehend auch so sagen. Also es ist schon, wie soll ich sagen, beeindruckend, was an der Stelle passiert ist. Aber vielleicht lass uns das mal so ein bisschen aufdröseln. Also vielleicht mal von der ersten Episode jetzt aus 2020 ausgehend. Wie ist das angekommen? Hast du da irgendwas zurückgespiegelt bekommen, auch vielleicht von Schiedsrichter oder Schiedsrichterinnen, Kollegen und Kolleginnen?
Ja, dazu sage ich zwei Sachen. Das eine direkt zu meinem Podcast, eigentlich nur Positives. Das haben doch der eine oder andere gehört und fand das mal ganz nett. Ich glaube, das Übliche, man unterhält sich ja mit den Schiedsrichtern, man unterhält sich ja gerne über die Schiedsrichter und nicht so sehr mit den Schiedsrichtern. Und das ist dann immer ganz schön, wenn wir auch mal zu Wort kommen. Und ich glaube, das ist auch wirklich gut angekommen. Und dann kann ich noch sagen, dass der Podcast generell natürlich immer mal Thema ist. Also hast du ja auch viele andere illustre Gäste gehabt und was da so gesagt
ja, wird. Mittlerweile seit Episode 9 sind so der ein oder andere dazu gekommen, Gott sei Dank.
Ja, das birgt dann doch auch wieder Gesprächsstoff, auch immer mal unter den Schiedsrichtern. Das gehört dazu und das finde ich ganz großartig.
Jetzt kommt's raus. Ja, das finde ich an der Stelle auch ganz großartig. Und dass du an der Stelle auch ankommst. Also das ist auch immer so ein bisschen vom Gefühl her so ein bisschen merkwürdig, wenn man merkt, jetzt sagtest du ja gerade, er ist so ein Stück weit etabliert, wenn man das so sagen darf. Aber es ist immer komisch, zurückspiegelt zu kommen, was für eine Stellenwert ist vielleicht das falsche Wort, aber was für eine Resonanz sowas dann auch haben und entwickeln kann. Das kommt mir immer so ein bisschen komisch vor, was die letzten 3, 4, 5 Jahre passiert ist dann in der Richtung. Also, aber wenn das in die Schiedsrichterrichtung genauso ist, ist es ja sehr beruhigend.
Ja, auf jeden Fall. Und ich glaube, das ist dieser übliche Eisbergeffekt, ne? Also bis sozusagen, was an mich dringt oder an dich dringt, was die Leute so diskutiert haben, da gab es wahrscheinlich 50 andere Gespräche, die stattgefunden haben, die wir beide nicht mitbekommen haben. Also das weißt du, also dass man überhaupt manchmal das wieder zurückgespiegelt bekommt, bedeutet, glaube ich, schon, dass es bei einigen, wie gesagt, für das eine oder andere gute Gespräch oder auch mal eine Diskussion anregt. Und das finde ich großartig.
Ja, das ist auch wunderbar. Ja, also da haben wahrscheinlich auch die anderen Formate, die du auch schon angerissen hast, so ein Stück weit vielleicht auch zusätzlich für gesorgt haben. Ne? Also diese Live-Formate, die wir ja auch schon mal hatten und auch mit dem Hendrik zusammen, von wegen neue Regeln und so weiter. Ich glaube, vielleicht war das auch nochmal so ein Impuls, ja, dass man das Ganze nochmal so ein bisschen aus einer anderen Warte betrachten kann, ne, oder beleuchten kann. Nämlich immer aus der, wie du ja schon sagst, man redet immer gerne über die Schiedsrichter, aber vielleicht weniger mit den Schiedsrichtern, dass man da so diesen Perspektivwechsel nochmal ein bisschen stärker mit reinbekommt.
Genau. Und alle Angebote, die es dazu gibt, die auch die Transparenz ein bisschen erhöhen und auch den Dialog sind nützlich. Und dazu sage ich auch gleich, es ist ja auch nicht immer nur der eine Weg. Also auch ich persönlich finde das faszinierend, den Spielern und Trainern insbesondere zuzuhören, weil deren Perspektive, die muss man auch verstehen, auch wenn man dann ein Spiel leitet beispielsweise. Und dafür ist das Format auch super.
Sehr schön, genau. Also dann fangen wir doch mal an mit dem Chronologischen so ein Stück weit aufgedrösel. Ne? Also 2020 ist ja jetzt ja wie gesagt schon momentär. Aber es hat sich ja einiges getan. Vielleicht gehen wir da mal der Reihe nach durch. Also das, was ich als Highlights, und wenn ich das so sagen darf, Highlights aus meiner Perspektive zumindest, so rausgefieselt habe, war zum Beispiel WM 2022, ne? Also Damenfinale unter anderem. Dann diese ganzen panamerikanischen Spiele, ne? Also das ist, denke ich mal, auch nochmal so ein gesondertes, persönliches, halbberufliches Highlight, hätte ich fast gesagt. Ja, und dann wahrscheinlich auch Doha 24, ne, mit der WM. Ich sag mal, so ein Endspiel, ja, pfeift man wahrscheinlich auch nicht so alle Tage, ne? Da wird auch nicht jeder für berufen, würde ich jetzt einfach mal so in den Raum stellen wollen. Ne? Also das hat ja dann auch diese 3, 4, 5 Jahre im Vorfeld an harter Arbeit, mehr oder weniger als Folge, ne? Also als Voraussetzung.
Ja, also tatsächlich wurde mir gegenüber das auch so kommuniziert. Also dass das wirklich auch so eine Finalansetzung wie jetzt in Doha bei den Männern, also natürlich muss man da auch in dem Turnier ganz gut aussehen, aber es ist dann wirklich auch das Resultat von langer Jahre Arbeit und Glück gehört dazu und so weiter, aber ja, dass man lange Zeit da präsent war.
Aber wenn du jetzt so ein Finale beispielsweise hast, also wenn wir jetzt mal hinten anfangen bei 24 mit so einem Männerfinale, klar, sagst du auch zu Recht, man muss halt in dem Turnier ganz gut ausgesehen haben oder aussehen bis halt zu dieser Finalansetzung. Aber bereitet man da oder geht dir dann so ein Stück weit die Düse, sage ich jetzt mal, vor so einem Herrenfinale so ein Stück weit? Oder bereitet man sich da anders gesondert oder wie normal vor?
Also wer nicht für sowas nervös ist, der hat, glaube ich, den falschen Beruf gewählt. Also klar.
Gehört dazu, ne? Ja.
Genau, das gehört dazu. In dem Fall bei so einem Turnier, man erfährt ja auch die Ansetzung immer erst den Abend davor. Gut, man muss jetzt ehrlich sagen, bei dem Männerfinale gab es so durch die Blume schon 2 Tage davor Hinweise, dass es dahin gehen kann. Und ja, dann sitzt man erstmal im Hotelzimmer und denkt sich, Gott, was mache ich jetzt die 2 Tage lang?
Und ich reiß vorher ab.
Also da fällt mir irgendwie die Decke auf den Kopf und man kann nicht schlafen und weiß, aber eigentlich sollte man sich erholen. Also da muss man schon ein bisschen an sich arbeiten. Mhm. Und tatsächlich mit meinem Kollegen, dann haben wir da wirklich uns wirklich intensiv vorbereitet, Spiele zusammen auf Video nochmal geschaut von den beiden Mannschaften von Doha. Und dann aber muss man irgendwie auch schaffen, so ein bisschen Ruhe in diese Vorbereitung zu bringen. Also da gab es bewusst auch Zeit, wo ich gesagt habe, okay, jetzt kein Wasserball, ich gehe jetzt mal an den Strand in Doha, ich schaue mal Fernsehen oder so. Damit man da eben bei aller Nervosität immer noch so ruhig wie möglich in so ein Spiel reingeht.
Also so eine gewisse Grundlagenarbeit, sage ich jetzt mal, mit dieser Videoanalyse, die du ja sagst, ne, die ihr gemacht habt, dann aber alles, was jetzt, sage ich mal, darüber hinaus und was man da vielleicht reininterpretieren möchte, kann, mag, erstmal versucht auszublenden, so gut es geht.
Genau, ja, das ist ein interessanter, schwieriger Akt. Also wir sagen immer, man fängt ja nicht das Spiel schon in der Kabine an zu pfeifen. Also einerseits will ich mich vorbereiten und ich will wissen, was spielen die Mannschaften für eine Taktik, was sind so die wichtigen Spieler, worauf muss man achten. Ne? Also man will sozusagen sich von nichts überraschen lassen. Es gibt immer kleine Überraschungen, aber je geringer man die Anzahl an Überraschungen halten kann in so einem Spiel, desto besser sieht man aus. Das ist klar, weil man sich dann irgendwie vorbereitet hat. Aber gleichzeitig muss man das pfeifen, was passiert und nicht das, was vorher passiert ist oder das, was man denkt oder keine Ahnung. Ne? Das muss man versuchen, irgendwie auszublenden. Und da hilft eben, genau wie du sagst, so eine Mischung. Einerseits vorbereiten, schauen, da macht man auch mal Notizen oder so, aber dann auch wieder eine Zeit, um sich einfach entspannen und sagen, okay, ne, spielt Weiß gegen Blau, wir gucken einfach, was wir sehen. Naja.
Aber das ist interessant, weil ich meine, auch mit dem Boris Marketa beispielsweise, ne? Also der sagte sowas Ähnliches, ne? Also so eine gewisse Grundlagenvorarbeit, ja, aber ab einem gewissen Zeitpunkt musst du einfach sagen, okay, das ist halt, wie du sagst, ne? Blau spielt gegen Weiß oder was auch immer, der eine spielt gegen den anderen und alles dazwischen. Da gibt es halt Regeln für. Ne? Da muss man wirklich so dieses Fingerspitzengefühl, ne? Rausfinden, aber wenn sich das so ein bisschen ähnlich anhört, was ihr so an Vorbereitung macht, tauscht ihr euch da untereinander auch aus und nach dem Motto, wie machst du das? Oder kann man sich da austauschen? Kann man von den anderen was lernen? Also, weil es sich jetzt so ähnlich anhört, ne?
Der Rang. Ja, nee, das ist kein Zufall. Das ist kein Zufall,
das ist schon mal gut.
Dass das so ähnlich klingt wie das, was ich erzähle. Ja, also absolut tauscht man sich da gerade im internationalen, aber auch im nationalen Bereich aus untereinander. Und da geht es eben nicht nur darum, wie man was pfeift. Viel geht es darum, aber nicht nur, sondern eben auch, ja, was man so macht, um sich vorzubereiten. Genau, wie man so den Tagesablauf gestaltet. Ja, das geht ja dann bei solchen Turnieren so weit, also das weiß ich mittlerweile schon, ne? Es gibt also eine Gruppe, die trinkt jeden Tag frühs um 10 Kaffee immer an derselben Stelle. Dann gibt es welche, die sind lieber für sich. Da gibt es welche, die haben Musik an in der Umkleidekabine. Andere wollen komplette Ruhe haben. Das gehört ja auch irgendwie zu der menschlichen Ausprägung dazu. Und da manchmal fällt einem da ein bisschen, muss man aufpassen, da auch wieder die Decke auf den Kopf, wenn man so über 2 Wochen mit den gleichen Typen zusammenhängt. Aber da kann man ja wirklich ganz viel voneinander lernen. Das ist ja auch das so aufregend macht.
Aber das ist ja das Schöne, also wenn man jetzt auf internationaler Ebene davon lernen kann, also die Vorteile oder die Dinge, die man da positiv mit rausnehmen kann, auch so für den normalen Bundesliga-Alltag, nenne ich ihn jetzt mal, also nicht international, sondern eben innerhalb von Deutschland, kann man dann natürlich auch eine Menge mitnehmen, ne? Also ich glaube auch so diese Art und Weise der, ja, der Zusammenarbeit oder der Kommunikation mit den Trainern beispielsweise, ja, ich glaube, da kann man eine Menge mit einfließen lassen, weil die teilweise schon sehr unterschiedlich ist zwischen international und national.
Das stimmt, klar. Man hofft ja auch immer, dass diese Zeit, die ich international verbringe, auch lokal hier irgendwie einen Mehrwert hat für die Bundesliga und für die, ja, was man alles so pfeift. Manches funktioniert ganz gut, manches nicht. Das muss man ganz klar sagen. Wir können immer nur so gut pfeifen, wie die Spieler spielen. Andersrum ist sicherlich auch wahr, ne? Das Spiel kann nur so gut sein, wie auch der Schiedsrichter ist. Da bin ich auch ganz ehrlich, das klappt manchmal super und manchmal klappt das auch gar nicht so gut, weil eben so ganz einfache Sachen. Wie lange kann ich laufen lassen? Ne? Wie sind die Fähigkeit und die Kraft der Spieler, das noch selber zu lösen? Was gibt es für Nicklichkeiten? Welche Art von Beschwerden führen zum Eskalieren? Also das möchte man immer gerne projizieren von international auf national oder auch andersrum. Und das klappt immer mal, aber manchmal eben auch gar nicht. Und ja, also deswegen, das ist kein Automatismus. Also ich glaube, jeder, der mich oder irgendwer anders auch sieht, der sieht das auch manchmal. Also bei manchen Sachen hilft mir das total und bei manchen Sachen klappt es gar nicht. Und da sehe ich genauso gut oder schlecht aus, eher schlecht wie auch manch anderer. Und beispielsweise jemand, der also ja in der Bundesliga viel Erfahrung gesammelt hat, der kann da genauso gut oder besser aussehen.
Ja, aber das, was du sagst, ne? Also ihr seid ja nun nicht nur zu zweit an so einem Spiel beteiligt, sondern da sind halt auch noch ein paar Leutchen im Wasser und ein paar sitzen auf der Bank und zwei stehen noch links und rechts von der Bank. Da sind natürlich viele Faktoren, die da damit reinspielen, ne? Also ob man jetzt gut aussieht oder nicht. Aber es ist natürlich auch immer eine Frage, wie bringe ich diese Entscheidung dann rüber oder wie souverän bin ich vielleicht auch mit gewissen Entscheidungen als Schiedsrichter und wie kann ich das, ich sag mal, empathisch transportieren, das Ganze.
Genau. Und ich glaube auch ein Aspekt, den man nicht unterschätzen darf, also zum Teil, wenn man jetzt gerade so disziplinarische Sanktionen sich anschaut, es geht ja nur zum Teil darum, dass mich das jetzt stört, picken wir jetzt mal einen Trainer raus, dass der Trainer die ganze Zeit meckert. Das ist eine Sache, damit könnte man ja noch leben, aber dann ist immer die Frage, wie viel Risiko gehe ich ein, wann eskaliert das, wann überträgt sich das ins Wasser, wann überträgt sich das auf alle anderen. Und das muss man irgendwie alles in die Kalkulation mit einbinden lassen. Wenn ich bei einer Weltmeisterschaft oder bei Olympia einem eine rote Karte gebe, dann weiß ich, ne, dann kommen gleich 3 Volunteers und führen den aus der Halle und da gibt es da große Diskussionen, möglicherweise eine Strafe und dann ist aber auch gut und dann hat sich das erledigt. In der Bundesliga oder auch in unteren Klassen, da wissen wir selber, was da manchmal passieren kann, wenn man dann irgendwie eine Sanktion zu früh gibt oder aber auch zu spät und dann schwappt das über. Also man muss da einerseits irgendwie Psychologe und gleichzeitig auch Hellseher immer sein, was jetzt gerade so die richtige Sanktion oder die richtige, ja, das richtige Maß irgendwie ist. Man muss irgendwie schon gut antizipieren können, so gut es geht.
Ja, aber das ist ja dann nochmal eine extra Komplexität, dann sage ich mal, die sich für euch dann darstellt. Ne? Also, das alles irgendwo in irgendwelche Entscheidungen, die sowieso relativ schnell getroffen werden müssen, dann mit einfließen zu lassen. Ne? Also, zumindest ein Stück weit. Also, sich nicht vielleicht davon beeinflussen lassen, aber wie du ja sagst, es muss irgendwo im Hinterkopf so ein Stück weit zumindest mitspielen oder mitschwingen, zu sagen, okay, wenn ich jetzt diese Entscheidung treffe, dann passiert potenziell vielleicht das. Das ist halt eine zusätzliche Geschichte, ne? Komplexität an der Sache, die es jetzt nicht einfacher macht.
Genau. Und wir wollen immer gerne argumentieren, wir machen einfach das, was in den Regeln steht und das ist eben schwarz oder weiß. Aber jeder, der Wasserball spielt, weiß, dass es natürlich so nicht funktioniert.
Ja, gibt noch gewisse Grauzonen dann dazwischen.
Genau. Und dieses Ganze drumherum wird da doch viel davon getragen, von dem Gedanken, was ist jetzt das Beste für das Spiel? Ja, also und was eben das Beste für das Spiel ist, das kann ganz unterschiedlich sein, von Moment zu Moment, unter wie viel Spannung stehen die, wie was für Fähigkeiten haben die. Und ja, diese Abschätzung, diese interne Rechnung zu machen, ist schwierig und klappt manchmal besser, manchmal schlechter.
Aber das ist ein interessanter Punkt, weil jetzt beim drüber nachdenken und drüber reden, also dieselbe Diskussion hat man ja eigentlich jeden Sonntag, wenn man sich irgendwie eine Fußballsendung anschaut. Ja, also was ist gut fürs Spiel? So nach dem Motto, muss der Schiedsrichter jetzt dieses Handspiel oder diesen Elfmeter geben, weil er regelgerecht ist? Oder ist das jetzt, weil er ihn vielleicht nicht gibt, weil es jetzt nicht zum Gesamtkontext passt? Also ja, die Regel ist so, aber muss ich ihn jedes Mal geben? Ne? Und genauso ist nicht jede Körperberührung irgendwie im 16er oder vor dem Tor direkt irgendwie immer automatisch ein Elfmeter. Also das ist eine ähnliche Diskussion. Das erinnert mich nur gerade dabei an diese Diskussion. Also genau. Man hört es überall. Ne?
Genau, und das gibt's ja, ich glaube, in allen Sportarten. Ich möchte behaupten, im Wasserball gibt es das besonders viel, weil eben so viel auch Interpretationssache ist und im Regelwerk steht so lapidar, man darf seinen Gegner nicht festhalten. Naja, aber wenn ich jetzt...
Ja, das ist schön. Das ist schön ausgedrückt.
Genau. Wenn ich jetzt jedes Mal denke, oh, da hält jemand vielleicht ein bisschen unter jedes Mal Ausschlusspfeife, dann so viel Protokoll haben wir gar nicht vorrätig. Also man weiß ja, dass das Körperkontakt dazugehört.
Ja.
Und dann ist immer je nachdem, was man argumentieren will, guckt man sich dann ein Video 10-mal an und sagt, aber guck mal, der greift doch hier an den Arm. Und im Prinzip hat man recht. Aber gleichzeitig, wenn ich jedes Ding pfeife, sagen sie hinterher, ja, aber man kann doch nicht nur, man muss doch auch den Sinne des Geistes Spiels und welche Art der Argumentation dann höherwertig ist, ist einfach nicht offensichtlich.
Ja, das ist, zu finden. Ist sehr schwer. Also da möchte ich auch in keinster Weise tauschen an der Stelle. Also mein höchsten Respekt davor, aber nein, ich möchte nicht tauschen. Also das ist schon... Ist schon gut so. Genau, aber ich sag mal damit erstmal, Doha war, wie gesagt, Kroatien gegen Italien ist jetzt ja auch nicht irgendwie ein Endspiel. Ne? Also auch da, wie war es so im Nachhinein betrachtet für dich? Also jetzt wirklich mit Abstand vielleicht?
Das war natürlich großartige Ehre und Erfahrung. Wir haben ein schweres Spiel erwartet und es war auch ein schweres Spiel.
Es war,
wenn man sich anguckt, natürlich sehr viele Schiedsrichterentscheidungen dabei von uns. Aber wir hatten kein schlechtes Gefühl, auch kein schlechtes Feedback hinterher, weil es zumindest, also was heißt zumindest, weil es das Niveau haben wir gehalten und es war halt wirklich der Tenor, der auch an uns herangebracht wurde, ist, wir müssen das Spiel schützen. Wir müssen also hier, ich sag mal, einen sauberen Wasserball präsentieren und das bedeutet in dem Zweifel, also in dem Fall eben auch wirklich dann eingreifen, wenn es zu physisch wird oder wenn zu viel Theater passiert. Ja. Und also ich muss ehrlich sagen, nachdem das Spiel vorbei war, da ist man erstmal völlig ausgelaugt. Also man kann weinen vor Freude und weinen vor Erschöpfung und dann sitzt man auch erstmal 30, 40 Minuten in der Umkleidekabine und bewegt sich eigentlich kaum, muss ich sagen.
Erstmal sacken lassen, im wahrsten Sinne.
Wirklich im wahrsten Sinne. Gut, und dann schläft man sowieso nicht, die Nacht immer nach Hause fliegt, weil das würde auch, glaube ich, gar nicht funktionieren. Ja, aber jetzt so im Nachhinein bleibt ganz, ganz, ganz viel Positives von dem Spiel.
Und, ja, das ist auch schön.
Genau.
Und wahrscheinlich, um gleich zum nächsten Punkt vielleicht überzugehen, es bleiben eine Menge gute Erfahrungen und Erinnerungen, auch die panamerikanischen Spiele. Das war ja auch nochmal so ein, ja, wie soll ich sagen, so ein großes Ereignis außer der Reihe, was man hier ja in Europa oder in Deutschland schrägstrich gar nicht so wirklich mitbekommt. Aber vielleicht magst du dazu noch ein paar Töne sagen, was da so passiert ist und wie das Ganze vonstatten gegangen ist.
Ja, also das war auch wirklich sehr spannend. Das ist ja also ein Multisport-Event, genauso wie Olympia. Ich glaube, die haben sogar mehr Sportarten als die Olympischen Spiele. Und das findet auch nur alle 4 Jahre statt, eben als Olympia-Qualifikationsturnier und natürlich als eigenständiges Turnier für also die amerikanischen Kontinente, Nord- und Südamerika. Und das war eben in Santiago de Chile 2023. Und ja, das war bei uns Herbst, dort was Frühling, als wir über die Anden flogen. Da dachte ich schon, ich muss mein Testament schreiben, so schlimm waren meine Konkurrenzen. Aber dann vor Ort, ganz tolles Gefühl, ja wirklich fast so ein bisschen wie Olympische Spiele, also ein Multisport-Event. Wasserball war auch dort, wo auch Leichtathletik war und Hockey. Und man ist also jeden Tag mit der Metro oder mit dem Bus durch Santiago gefahren. Und überall haben sie gejubelt und geschaut. Und klar, Wasserball, eine der Kernsportarten dort. Das ist natürlich, muss man sagen, sportlich. Die USA dominieren da schon sehr stark. Und trotzdem, also auch wenn Chile gegen Puerto Rico gespielt hat, die Halle war voll, mehrere tausend Leute, die da also mit Flaggen und Fahnen und Getröten und so weiter eine tolle Atmosphäre erzeugt haben. Ja, und das war natürlich eine große Ehre. Es gibt 2 neutrale Schiedsrichter, die da neutral im Sinne von nicht aus den amerikanischen Kontinenten, die dort angesetzt werden. Und das waren eben vor 4, 5 Jahren beispielsweise Boris Magetta, den du schon erwähnt hast. Und dieses Mal war es halt ich zusammen mit einem spanischen Kollegen. Genau. Und das ist eine große Freude, eine große Ehre. Man spürte auch schon so ein bisschen Verantwortung. Das merke ich jetzt auch nach dem WM-Finale. Also jedes Mal, wo man sich da irgendwie hervortut, merkt man auch plötzlich, jetzt steigt aber auch der Druck. Und
ja. Die Erwartungshaltung wird eine andere, sagst du?
Ja. Und der Kollege aus Mexiko, der kommt dann und fragt, was soll er denn da machen? Und ich denke mir, warum fragst du mich denn? In welcher Autorität? Aber klar, da muss man sich...
Vor dem Hintergrund, ne?
Ja, man ist da auch als Botschafter des... Europa ist ja nun mal der Kontinent des Wasserballs, als Botschafter dieses Kontinents und muss dann also deren auch die richtige Message mitgeben, wie man sich da verbessern kann. Das war eine ganz interessante Erfahrung. Und dann natürlich das Männerfinale zwischen Brasilien und USA. Wie gesagt, sportlich war das relativ klar, dass die Amerikaner gewinnen und das haben sie auch deutlich. Aber auch das, große Ehre, volles Haus, hat einfach richtig Spaß gemacht.
Aber es ist ja auch spannend, ne? Also aufgrund der eigenen oder deiner persönlichen Historie und der Sachen, die man dann als Schiedsrichter hat leiten dürfen, dann so eine Art, wie soll ich sagen, Ansprechpartner, Mentor, so ein Stück weit für andere dann zu sein, ne? Also das ist ja auch was, wo du dich wahrscheinlich auch, sagst du ja gerade selber, auch so ein Stück weit dran gewöhnen musst, nach dem Motto, warum fragst du jetzt zur Hölle mich? Ich habe da ja so ein WM-Finale gepfiffen und könnte mich damit auskennen. Aber klar, das ist dann auch nochmal eine ganz andere Erwartungshaltung, eine andere Rolle, ne?
Genau, ja, da musste ich viel, ich glaube, muss ich auch immer noch viel lernen, weil, also ich bin eher so der Typ, sozusagen, Zweifel gibt es auch viele richtige Antworten und, ne, also da gibt es ein großes Spannungsfeld. Also ich sage nicht so leicht, oh, das ist richtig oder das ist falsch, sondern versuche eher das Spektrum darzustellen und das ist ja auch okay. Manchmal ist es, glaube ich, für jemanden, der fragt oder Anleitung möchte, vielleicht sogar einfach zu verarbeiten, wenn ich sagen würde, nee, das machen wir jetzt so und das war jetzt falsch und wir machen das jetzt mal richtig. Das fällt mir manchmal noch ein bisschen schwer, weil, wie gesagt, es ist eben nicht schwarz und weiß, aber um jemanden dorthin zu bringen, ist es manchmal leichter, einfach Schwarz-Weiß-Anweisungen zu geben. Das weißt du als Trainer genauso. Da ist viel irgendwie Psychologie gefragt.
Naja, in der Tat. Ja. Und genau dieses psychologische Moment an der Stelle, ne? Also das macht natürlich dann was mit einem. Ne? Aber es ist auf der anderen Seite ja auch schön, wenn du dann so ein Feedback bekommst und dann halt Leute sagen, okay, ich frage dich vielleicht aus dem und dem Grund. Das ist ja dann auch wieder eine positive Rückmeldung, ne? Eine positive Resonanz, die man da wahrnimmt. sage ich jetzt mal.
Genau. Und das muss man sich auch immer wieder in Erinnerung rufen, dass dieser Druck ist natürlich eigentlich auch eine Ehre sozusagen. Also, dass man diesen Druck hat, Finale zu pfeifen, jemand Jüngeres anzuleiten und so weiter, die Schiedsrichter zu repräsentieren. Den Druck hat man sich erarbeitet und dann kann man jetzt nicht sagen, oh Gott, oh Gott, oh Gott, sondern im Gegenteil.
Genau. Das will ich jetzt aber nicht, ne? Also auf der anderen Seite arbeitet man jahrelang darauf hin und dann, wenn es soweit ist, dann sagt, nee, lieber doch nicht. Ja. Das wäre dann irgendwie kontraproduktiv an der Stelle. Aber da war ja dann noch was davor, ne? Also das Damenfinale bei der WM 2022. Also auch da waren wieder die USA dabei gegen Ungarn. Aber jetzt mal vielleicht, um da nochmal eine andere Perspektive reinzubringen, jetzt sagen wir ja Damenfinale. Geht ihr oder gehst du da anders rein, als wenn es, also ob es Herren- oder ein Damenspiel ist? Also eigentlich nur ein Stück weit vielleicht.
Genau, also auf keinen Fall im Sinne von, man bereitet sich da weniger vor oder eins ist leichter als das andere. Wenn überhaupt, ist, finde ich, manchmal tatsächlich Frauenspiele anspruchsvoller zu pfeifen. Da sind einfach die, ich habe lange darüber nachgedacht, woran das eigentlich liegt. Aber da sind einfach die Zeitskalen anders im Sinne von, wissen wir alle, der Badeanzug bietet viel Angriffsfläche. Das heißt, häufig ist schon das Grundniveau vom Körperkontakt ist schon relativ hoch. Wie gesagt, da kann man auch jetzt nicht jedes Mal reingrätschen, sonst würde auch gar kein Spiel passieren. Und dann fängt sich das an, so langsam zu steigern, nicht wie bei den Männern, dann ist dann plötzlich ein hartes Foul und da muss man das sehen. Und ansonsten ist es ein Fehler. Bei Frauenspielen passiert es mir häufiger, dass das graduell sich so ein bisschen verändert und man muss dann den richtigen Moment finden, dann doch da eine Grenze zu setzen und sagen, nee, das ist jetzt aber, das habe ich jetzt wirklich gesehen, das ist nur vermutet, ja, das ist ein Stürmerfall, das ist ein Ausschluss. Das ist anspruchsvoll. Ansonsten, gerade natürlich auf dem internationalen Niveau, das sind großartige Athletinnen, das ist großartiger Sport. In Ungarn kam dazu, zur WM 22, die waren nun eben in Ungarn. Ungarn stand im Finale, die Männer waren ein bisschen unglücklich rausgeflogen, schon im Viertelfinale, glaube ich. Das heißt, diese riesige Fanbasis, die da haben, die kam dann natürlich zum Frauenfinale. Klar. 8000 Fans und die Ultras mit ihren Trommeln und so weiter. Da war eine riesige Stimmung. So, und dann passiert das, was nie passieren darf in solchen Spielen. Ja, wir sind also wirklich gut durch das Spiel durchgekommen bis zu einem gewissen Zeitpunkt. Und es war eng und ganz tolle Stimmung. Und dann schießt Ungarn ein Tor und dann ist aber die Uhr vorher ausgefallen. Das heißt ausgefallen, jemand hat vergessen zu drücken. Also wirklich wie...
Ja, wie es halt immer so ist.
Ja, und dann war die Frage, was macht man jetzt? Jetzt haben die ein Tor geworfen. Ist das regulär? Ist das irregulär? Keiner wollte sich so richtig zu einer Entscheidung durchringen und da nutzt ja auch der Videoassistent nicht so sehr viel, weil klar, da kann er sagen, stimmt, die Uhr lief nicht. Das war wirklich hart. Ja, und dann gab es die Entscheidung, dass das Tor zählte also für Ungarn und dann war natürlich nochmal extra Feuer drin. Na gut, und dann betraf es nun auch mich persönlich, dass also, ich weiß nicht, 40 Sekunden vor Schluss machen die einen Fehler in der Zuordnung oder in der Abwehr und es gibt ein Foul, ein vermeintliches oder ein echtes. Für mich war es ein echtes Foul, was zum Strafwurf führt für die USA. Und da war ich natürlich, das spürt man dann schon, dann ist man in diesem Stadion mit 8000 Leuten, ist man nicht gerade die beliebteste Person. Da flog dann auch schon eine Flasche, eine Plastikflasche, muss man sagen, und war alles halb so schlimm. Und dann auch tatsächlich an dem Abend ging ich also, vielleicht eine dumme Idee, ne? Durch die Stadt, also zurück zum Hotel. Und da wurde ich so richtig angerempelt von Fans, die mich dann und USA skandierten so im zynischen Sinne. Und da dachte ich, hier ist man im Land des Wasserballs, ich halte mich jetzt mal bedeckt.
Also auf die Idee wär man jetzt auch nicht so gekommen, ne? Also so im Nachhinein, klar, kann man jetzt auf die Idee kommen, war vielleicht jetzt irgendwie eine nicht die beste Idee, dann direkt nach dem Spiel irgendwie abends zu Fuß durch die Stadt nach Hause gehen zu wollen. Ja. Aber wer kommt denn da drauf? Also ganz wenn du aus Deutschland kommst. Also,
richtig, wir sind doch so ein kleiner Sport und klar weiß man auch, das läuft im Fernsehen und so, aber so richtig realisiert man das ja doch nicht.
Erst wenn du angerempelt wirst, ne?
Erst wenn du angerempelt wurde, genau. Also das war sehr, 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 sehr intensiv, aber auch da natürlich eine große Ehre. Und hinterher, das ist ja auch das Schöne jetzt mit den ganzen, die Videos sind ja mehr oder weniger unmittelbar verfügbar, auch mehr und mehr in der Bundesliga. mittlerweile auch bei Jugendrunden schon. Und das, finde ich, ist ein großartiges Mittel auch für uns Schiedsrichter. Nehmen wir die Situation, die ich gerade beschrieben habe in dem Finale, das würde man tagelang verarbeiten, ohne dass es zu einem klaren Ergebnis kommt, wenn man da nicht ein Video hätte. Und ja, mit einem Video guckt man sich das dreimal an und da geht man auch manchmal durch so Prozesse, wo man sagt, naja, so schlimm war es noch nicht oder was auch immer. Gut, in dem Fall hatte ich Glück oder wie auch immer, es war wirklich ein eindeutiges Foul, da kann man das abhaken. Es gibt auch Situationen, die gucke ich mal Video an und denke mir dreimal, ach naja, sieht nicht so glücklich aus, aber so nach fünfmal gesteht man sich dann ein, es war einfach ein Fehler. Warum hast du den Fehler gemacht? Ah, ich stand doof. So, ja, und das, auch das kann man dann besser verarbeiten, als wenn man sozusagen keine zusätzlichen Informationen hat.
Aber das, ist ja, das ist ein wichtiger Aspekt, ne? Also ein wichtiger Aspekt im Sinne von, eigentlich denkt man ja immer, man macht diese Videoaufnahmen oder einen Stream oder was auch immer, eigentlich um dieses Spiel anderen Leuten zu zeigen und vielleicht hinterher sich nochmal in der Schiedsrichtergruppe, die dann vor Ort ist, so gewisse Szenen anzugucken. Aber ich sage mal, das, was du jetzt so für dich persönlich daraus ziehst oder berichtest, ist ja dann nochmal ein anderer Aspekt, nämlich der eigentlich gewisse zweifelhafte vielleicht Entscheidungen, wo man jetzt, wie du sagst, noch drei Tage drüber nachdenkt, dann relativ nach einer Viertelstunde abhaken zu können, nach dem Motto, ich gucke mir das jetzt noch ein paar Mal an und dann kann ich aber auch sagen, waren 5 Meter oder war keiner?
Genau,
ne? Richtig. Also das ist ja nochmal ein ganz anderer Aspekt oder ein Grund, ein Appell quasi für diese Videoaufzeichnung oder für die Streams oder was auch immer, wie man es jetzt
nennt, also
Videomaterial.
Genau, und es gibt ja teilweise haben wir extra einen Videobeobachter, das ist natürlich ein toller Service, aber auch die Streams von den Mannschaften, im Prinzip egal was. Ich finde das wirklich sehr, sehr nützlich. Und es gibt dann, du hast ja schon angerissen, so verschiedene Ebenen. Unmittelbar nach dem Spiel sagt der Beobachter, 3:22, das gucken wir uns nochmal an. Da kriegt man gleich Input. Dann gibt es ja auch häufiger Mannschaften, die sich über ganz spezifische Situationen beschweren oder das anders gesehen haben. Auch die guckt man sich häufig relativ schnell an. Mhm. Und dann gibt es aber eben auch die Sachen, wo man selber denkt, also da war ich mir so unsicher. Und da guckt man sich
das nochmal an. Da gucke ich nochmal rein.
Ja. Genau. Und es ist erstaunlich häufig so, das muss ich auch mit einem kleinen Schmunzeln an die Mannschaften sagen, also es gibt sehr viele Situationen, wo ganz großes Theater ist und dann guckt man sich das hinterher im Video an und denkt, ja, also ich verstehe gar nicht, warum es da jetzt Theater gab. Das war alles, das muss man so pfeifen. Ich kann ja auch nicht unter Wasser gucken. Also ich glaube denen immer, wenn die behaupten, da ist noch was anderes passiert, aber mit den Informationen, die ich hatte, war das jetzt kein Fehler. Aber es gibt eben auch den kleinen Anteil an Situationen, wie ich jetzt sagte, wo man sich dann selber eingestehen muss, nee, das war richtig, richtig blöd. Aber auch da hilft ja das Video nicht einfach zu sagen, oh Gott, ich bin so schlecht.
Nee, das sollte nicht die Konsequenz des sein.
Nee, das mit der Einstellung, wenn man anfängt, zu sehr zu zweifeln, das passt ja auch nicht zu einer Rolle, die er ständig Entscheidungen treffen muss, sondern hilft halt dabei, da irgendwie einen Schluss zu ziehen und zu sagen, woran lag es, wie kann ich das vermeiden beim nächsten Mal?
Genau, ja, also wo du sagst, okay, nach dem Motto, ich darf eigentlich nur das pfeifen, was ich sehe, das ist ja auch das, was viele dann immer so ein bisschen im Affekt vielleicht auch ein bisschen verwechseln oder vergessen, ne? Also siehst du das denn nicht? Nein, habe ich nicht gesehen, weil 1/2 Meter unter Wasser. Also so eine Vermutung kann man ja haben, aber dadurch eine Entscheidung oder daraus eine Entscheidung abzuleiten, ist halt in den meisten Fällen nicht unbedingt immer positiv und darf ja eigentlich auch gar nicht sein.
Ja, also, ja. Und auch diese begrenzte Information, die geht ja dem Spieler und dem Trainer auch so. Also häufig wird mir dann erzählt, ja, aber guck mal, der hat die Hand unter Wasser und hält den, was weiß ich, an der Badehose fest. Okay, erstens muss ich sagen, das kann sein oder sehe ich nicht. Und zweitens, wenn aber der Gegner an der Kappe zieht, dann ist eben dieses
50-50.
Genau. Oder das eine ist dann schwerwiegender als das andere. Und da kann, ja, dann hat jeder natürlich seine Information, auf die er sich gerne versteifen will. Aber am Ende müssen wir das abwägen. Was ist klarer sichtbar, was ist irgendwie schwerwiegender? Ja, und so wird dann entschieden.
Man stellt gerade auch innerhalb dieser Diskussion wieder fest, es wird nicht einfacher mit der Entscheidung. Ne? Also
Ja, leider nicht. Es ist, also es gibt ja.
come through.